Hallo und herzlich willkommen zur EduCup-Podcast-Serie Digitalisierung der Bildung. Mein Name ist Benjamin Volland. In dieser Serie greifen wir wichtige Ergebnisse aus unserem Bericht mit demselben Titel, also Digitalisierung der Bildung, auf. Und wir fassen noch einmal zusammen, was dessen Ergebnisse für das Leben, Lehren und Lernen an den Schulen in der Schweiz bedeuten. Und heute nähern wir uns vorsichtigen Schrittes einem aus vielen Gründen eher heiklen Thema. Wir versuchen nämlich, uns an die Frage heranzurobben, wie die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern so dasteht, wenn es um die Digitalisierung des Bildungssystems geht. Wir versuchen deutlich zu machen, welche Voraussetzungen es braucht und welche Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden müssen, wenn man solche Vergleiche ziehen will. Und wir fragen, was, wenn überhaupt, wir aus solchen Vergleichen bzw. aus den Daten, aus denen die generiert werden, lernen können.
Educa, agent novateur.
Eine ganz große Herausforderung für den internationalen Vergleich der Digitalisierung im Bildungssystem ist, dass wir bislang keine gemeinsame Vorstellung davon haben, was mit Digitalisierung in der Bildung eigentlich konkret gemeint sein könnte. Studien, die sich national wie international mit der Frage nach der Digitalisierung der Bildung beschäftigen, fangen daher in der Regel alle am gleichen Punkt an, nämlich bei Null. Heißt konkret, die müssen alle mehr oder minder für sich definieren, was sie eigentlich damit meinen, wenn sie von Digitalisierung in der Bildung sprechen. Kleine Abschweifung, das ist kein Phänomen, das die Bildung allein betrifft. Es gibt da einen etwas älteren, aber immer noch sehr lesenswerten Artikel von Katrin Passig und Alex Scholz mit dem wunderbaren Titel Schlamm, Brei und Bits, warum es die Digitalisierung nicht gibt. Die beiden Autoren zeigen sehr schön, wie sich der Begriff Digitalisierung im Lauf der letzten 20 Jahre geändert hat. Von der Beschreibung eines eher konkreten Vorgangs, wie beispielsweise der Überführung von analogen in digitale Landkarten, zu seiner heutigen eher vagen und schwammigen Bedeutung, wo man dann eben von der Digitalisierung der Bildung sprechen kann, ohne dass konkret klar wird, was genau damit gemeint ist und welche Kriterien es erlauben würden, zu behaupten, dass dieser Zustand erreicht wäre. Und es ist deshalb vielleicht nicht verwunderlich, dass man unter dem Label Digitalisierung der Bildung Studien finden kann, die sich vor allem mit der technischen Ausstattung von Schulen mit IT-Infrastruktur beschäftigen. Aber eben auch Untersuchungen, die sich mit der, sagen wir es mal freundlich, grundlegenden Frage des Kulturwandels beschäftigen. Also wie verändert sich das Lehren und Lernen, das Verhältnis von Lernenden zu Lehrenden oder die Bedeutung von Zeit und Raum? In einer Welt, in der digitale Technologien neue, andere Formen der Informationsbeschaffung, der Informationsvermittlung und der Zusammenarbeit ermöglichen. Kurz, Studien, die sich mit Digitalisierung der Bildung beschäftigen, meinen und betonen oft sehr unterschiedliche Dinge. Kommt dazu, dass Unterschiede zwischen Studien nicht bei unterschiedlichen Definitionen stehen bleiben. Selbst wenn unterschiedliche Studien ähnliche Aspekte, ähnliche Dimensionen als relevant einschätzen, werden diese Aspekte oft nicht identisch gemessen. Das heißt letztlich, dass es keine Möglichkeit gibt, Informationen aus unterschiedlichen Studien, ob jetzt regional oder national, miteinander zu vergleichen. Und das sage nicht nur ich. Das ist eines der zentralen Erkenntnisse eines EU-weiten Projekts, das genau diesen Vergleich im Jahr 2017 versucht hat und dabei genau aus diesem Grund krachend gescheitert ist. Um jetzt Vergleiche zwischen Bildungssystemen machen zu können, kann man sich nur auf Studien verlassen, die entsprechend bildungssystemübergreifend durchgeführt wurden. Und man muss sich genau ansehen, was die eigentlich konkret untersuchen. Die Herausforderung hier ist zweierlei Natur. Zum einen gibt es von diesen Studien nicht sonderlich viele. Und an einem Großteil derjenigen Studien, die es gibt, nimmt die Schweiz zumindest bis jetzt nicht teil. Zweitens, diejenigen Studien, an denen die Schweiz teilnimmt oder teilgenommen hat, fokussieren oft nur auf vergleichsweise kleine Teilaspekte dieses Phänomens Digitalisierung. Meistens auf einfach messbare, wie zum Beispiel die Ausstattung von Schulen mit Computern. Kommt dazu, dass diese Studien dabei auch noch oft Messansätze verfolgen, die aus methodischer Sicht zumindest nicht unproblematisch sind. Zum Beispiel, indem sie Schülerinnen und Schüler fragen, wie kompetent sie eigentlich im Umgang mit digitalen Inhalten und Geräten sind. Das passiert in der Regel übrigens, weil diese Studien gar nicht spezifisch auf Digitalisierung ausgerichtet sind, sondern allgemein Bildungssystemvergleiche machen und Fragen zur Digitalisierung so als Beifang erfasst werden. Und all das zusammen schränkt einfach unsere Möglichkeiten stark ein, valide Aussagen zum Stand der Digitalisierung im Bildungssystem der Schweiz zu machen. Das gilt im Allgemeinen, aber eben im Besonderen auch zum Stand der Digitalisierung relativ zu anderen Bildungssystemen. Um also vergleichende Aussagen machen zu können, braucht es vergleichbare Daten aus mehr als einem Bildungssystem. Und wenn man sich anschaut, was es da so an bestehenden Quellen gibt, die dieses Kriterium erfüllen, dann stellt man fest, es gibt letztlich zwei große Arten oder Typen von Vergleichsstudien, die da Informationen liefern. Das sind zum einen vergleichende Politikstudien. Das sind Studien, die Informationen darüber zusammentragen, wie Bildungssysteme aufgebaut sind und wie sie funktionieren. Eine Institution, die solche Studien in Europa durchführt, ist beispielsweise Eurydice, ein von der EU finanziertes Netzwerk. Und die haben zum Beispiel im September eine große Studie zur Informatikbildung publiziert. Und da kann man unter anderem lesen, dass die Schweiz eines der wenigen Länder in Europa ist, das bereits in der Primarschule einen eigenständigen und verpflichtenden Informatikunterricht vorsieht. Oder dass es in der Schweiz, im Gegensatz zu einem Großteil seiner Nachbarländer, keine spezifischen Lehrmaterialien gibt, die den Informatik-Lehrpersonen zur Verfügung gestellt werden. Und da schmeckt man schon das spezifische Problem dieses Typs von Vergleichsstudien. Da werden nämlich Aussagen über das Bildungssystem der Schweiz gemacht. Dabei gibt es eigentlich 26 Bildungssysteme und mindestens 3 Lehrpläne zur Informatik. Und aus der Studie wird eben nicht ersichtlich, wie stark sich diese 26 voneinander unterscheiden. Wir wissen also nicht, wie aussagekräftig so ein einzelner Wert für die Schweiz als Ganzes ist. Schlimmer noch, ähnliche Herausforderungen mit der internen Heterogenität stellen sich für alle föderalistisch organisierten Systeme, zum Beispiel auch für Deutschland. Aber mit Ausnahme von Belgien wird in dieser Studie für all diese Systeme eben auch nur ein Wert angegeben. Und das Ganze macht es extrem schwer einzuschätzen, welche Erkenntnisse man aus den gesammelten Informationen tatsächlich ableiten kann. Und das betrifft leider nicht nur diese spezifische Studie. Das ist ein Grundproblem von vergleichenden Politikstudien und hat primär mit der Methodik dieser Studie zu tun. Insbesondere damit, dass es da einfach pro Land nur eine sehr begrenzte Anzahl von Ansprechpartnern gibt, die befragt werden. Und dass kaum oder keine Informationen über mögliche Varianten, die mögliche Streuung, mögliche innerstaatliche Unterschiede eingeholt werden. Eine zweite Quelle für Informationen zum Stand der Digitalisierung sind die sogenannten Leistungsvergleichserhebungen. Das sind Studien, die letztlich darauf ausgerichtet sind, die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern standardisiert zu erfassen. Das Wort standardisiert meint hier, dass eine ähnliche Gruppe an Schülerinnen und Schülern mehr oder minder denselben Test unter ähnlichen Bedingungen zu ungefähr derselben Zeit ablegt. Wenn das gut funktioniert, lassen sich damit schulische Leistungen so erheben, dass die Ergebnisse zwischen Bildungssystemen vergleichbar werden. Das 0815-Beispiel hier ist die PISA-Erhebung. Wie der Name schon andeutet, interessieren sich Leistungsvergleichsstudien für akademische Leistungen. Also wie gut sind Schülerinnen und Schüler in den klassischen Schulfächern wie Mathematik, Lesen oder Naturwissenschaften. Und Informationen zur Nutzung digitaler Hilfsmittel sind hier nur insofern interessant, als dass sie einen Teil des Kontexts bilden, in dem diese Leistungen erbracht werden. Wie viel Information darüber gesammelt wird, ist damit davon abhängig, welche Bedeutung diesen Hilfsmitteln von denjenigen zugesprochen wird, die die Erhebung entwerfen und verantworten. Zum Beispiel verfügt die PISA-Erhebung seit der ersten Durchführung im Jahr 2000 über ein ICT-spezifisches Zusatzmodul und auch der Fragebogen der Erhebung zum Erreichen der Grundkompetenzen, also die nationale PISA-Alternative in der Schweiz, befragt teilnehmende Schülerinnen und Schüler zu ihrer Nutzung, ihrem Interesse und ihren Kompetenzen im Umgang mit Computern. Und auf Basis solcher Informationen lassen sich durchaus ein paar vergleichende Aussagen treffen. Zum Beispiel konnte man lange beobachten, dass Schweizer Schulen im OECD-Vergleich überdurchschnittlich gut mit Computern und anderen Geräten ausgestattet waren. Das ist nicht mehr so. Die letzten verfügbaren Zahlen der PISA-Erhebung von 2018 zeigen, dass die Ausstattung von Schulen in der Schweiz hinter den OECD-Durchschnitt zurückgefallen ist. Gleichzeitig zeigen die Zahlen im Zeitverlauf, dass Ausstattungsunterschiede zwischen den Schulen innerhalb der Schweiz stark zugenommen haben. Es gibt also, zumindest bis 2018, eine wachsende Ungleichheit zwischen Schulen. Aus den Zahlen von PISA lässt sich auch ablesen, dass im Vergleich zu den übrigen OECD-Ländern Schülerinnen und Schüler in der Schweiz Computer oder Tablets eher selten für das Lernen nutzen. Das gilt sowohl im Unterricht als auch zu Hause. Was wirklich interessant ist, ist, dass es da innerhalb der Schweiz einen ziemlich deutlichen Röstigraben gibt. Das heißt, Schülerinnen und Schüler in der lateinischen Schweiz nutzen digitale Endgeräte deutlich seltener selbst im Unterricht als Schülerinnen und Schüler in der Deutschschweiz. In der lateinischen Schweiz sind es eher die Lehrpersonen, die die Geräte nutzen. Das gilt nicht nur zwischen Kantonen. Es lässt sich auch für die sprachregionalen Teile der zweisprachigen Kantone Bern, Freiburg und Wallis beobachten. Warum das so ist, wissen wir nicht. Aber es ist ein interessantes und zeitlich relativ stabiles Phänomen. Also wir beobachten es 2016 in der ÜGK-Erhebung und 2021 in einer Erhebung der SKBF. Wir haben jetzt nicht alle möglichen Rankings durchgerechnet. Aber ein Bereich, in dem die Schweiz in den PISA-Daten von 2018 führend ist, sind Unterschiede in selbst eingeschätzten digitalen Kompetenzen und im Interesse an digitalen Technologien zwischen Knaben und Mädchen. In nur wenigen anderen Ländern, unter anderem übrigens in Deutschland, sind diese Unterschiede ausgeprägter als in der Schweiz. Selbst eingeschätzte Kompetenzen sind zwar ein sehr, sehr schlechtes Maß für tatsächliche Kompetenzen, aber sie können durchaus relevant sein, wenn es um die zukünftige Wahl von Berufen oder von Studienfächern geht. Wenn ich mir etwas nicht zutraue, dann werde ich es nicht machen, unabhängig davon, wie es um meine tatsächlichen Fähigkeiten bestellt ist. Und entsprechend ist es vielleicht auch nicht komplett überraschend, dass das Verhältnis Männer zu Frauen in IT-Studiengängen in der Schweiz seit Jahren ebenfalls deutlich über dem OECD-Durchschnitt liegt. Es gibt da also eine Korrelation.
Educa, agent novateur.
Was kann man jetzt aus solchen internationalen und interkantonalen Vergleichen lernen? Und was sollte man auf Basis solcher Ergebnisse tun? Was diese ganzen Beispiele letztlich veranschaulichen, ist, dass wir für bestimmte Sachverhalte tatsächlich weitgehend valide vergleichende Aussagen machen können. Valide, weil diese Aussagen die Ergebnisse großer, gut getesteter, repräsentativer Erhebungen sind. Nur weitgehend deshalb, weil wir es bei allen Informationen eigentlich mit Selbstauskünften zu tun haben und weil trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Tests Übersetzungen von einer Sprache in eine andere zu systematischen Fehlern führen können. Was die Beispiele in ihrer herrlichen Eklektik auch deutlich machen, ist, dass wir weit weg davon sind, ein so komplexes Phänomen wie den digitalen Wandel umfassend beschreiben zu können. Für viele ebenfalls relevante Fragen haben wir keine Informationen. Zum Beispiel wäre es eigentlich wichtiger zu wissen, wie Computer im Unterricht eingesetzt werden, als zu wissen, wie häufig sie verwendet werden. Was wir aus diesen Vergleichen auch nicht ablesen können, ist, warum beobachtbare Unterschiede bestehen. Wir können zum Beispiel nicht erklären, warum in Irland oder in Italien der Unterschied zwischen Knaben und Mädchen bei der Selbsteinschätzung digitaler Kompetenzen nur etwas mehr als ein Drittel des Unterschieds in der Schweiz entspricht. Ob das mit spezifischen Maßnahmen zu tun hat, die in beiden Ländern getroffen wurden, darüber lässt sich nur spekulieren. Aus den Daten lässt sich so nichts dazu ablesen. Was man ablesen kann, ist, dass der Grund für den geringeren Unterschied in beiden Ländern ein anderer ist. In Italien schätzen sich Knaben deutlich schwächer ein als in der Schweiz, Mädchen dagegen etwa gleich gut. In Irland schätzen sich Mädchen deutlich besser ein als Mädchen in der Schweiz, Knaben im Vergleich etwa gleich gut. Wenn man also glaubt, es könnte an spezifischen Maßnahmen liegen, dann legen die Daten nahe, eher nach Irland zu schauen als nach Italien. Aber sollten wir das überhaupt? Ist der beobachtbare Unterschied ein Problem? Auch das können wir nicht aus den Daten ablesen. Das ist letztlich eine politische, eine soziale Frage. Und es ist wichtig, sich das vor Augen zu führen. Die Beobachtung, dass ein Bildungssystem in einer Rangfolge hoch oder niedrig oder mittendrin steht, hat für sich keinerlei normative Bedeutung. Die Bedeutung dieses Ergebnisses ergibt sich aus der gesellschaftlichen Wertschätzung des beobachteten Phänomens. Wenn wir glauben, dass Knaben und Mädchen eigentlich ähnliches Interesse an digitalen Technologien haben oder haben könnten, wenn wir überzeugt sind, dass die Schule die Entwicklung dieses Interesses unabhängig vom Geschlecht fördern sollte, dann könnte die Information über bestehende Unterschiede wertvoll sein. Denn sie zeigt, dass es, gegeben unserer Wertvorstellung, hier ein Problem gibt, dass es hier Verbesserungspotenzial geben könnte. Und das ist letztlich die große Stärke von so deskriptiven Untersuchungen wie PISA oder den ÜGK-Erhebungen. Sie liefern wichtige Indikatoren zur Qualität, zu Problemen und zu Verbesserungspotenzial im Bildungssystem. Sie helfen also dem Bildungssystem, Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. Idealerweise erlauben sie darüber hinaus, sich der Frage anzunähern, warum es Unterschiede zwischen Bildungssystemen gibt und sie helfen so den Bildungssystemen voneinander zu lernen. Übrigens könnte man solche Leistungsvergleichsstudien durchaus auch nutzen, um Schulentwicklung zu unterstützen. Zum Beispiel, indem man damit Schulen identifiziert, denen es besonders gut zu gelingen scheint, digitale Werkzeuge in den Unterricht zu integrieren, die also sowohl hohe Nutzungsintensitäten als auch gute Schulleistungen aufweisen. Dafür müsste man sich diese Schulen aber im Nachgang zu so einer Studie noch einmal genauer anschauen. Und aktuell darf man das gar nicht. Die Schulen nachträglich zu identifizieren, ist zum Beispiel in den ÜGK-Erhebungen verboten. Das heißt, aktuell verschenken wir noch erhebliche Möglichkeiten, aus diesen Daten mehr zu lernen, als in Anführungszeichen nur auf systemischer Ebene. Um noch einmal zusammenzufassen: Wir können aktuell relativ wenig zum Stand der Digitalisierung im Bildungssystem der Schweiz sagen. Schon gleich gar nicht im Vergleich zu anderen Bildungssystemen. Es fehlt eine einheitliche Definition, bestehende Messkonzepte sind oft fragwürdig und häufig fehlen schlicht die Daten. Wenn man die Daten aber sammelt, wenn man an internationalen Erhebungen teilnimmt, kann man durchaus wertvolle Einsichten gewinnen und man könnte bestehende Datenbestände intensiver und vor allem auch kreativer nutzen. Kreativer werden wir übrigens auch in der kommenden Episode der Podcast-Serie. Da versuchen wir auszuloten, was eigentlich eine gute Studie ausmacht und wie man die erkennt. Bis dahin, danke fürs Zuhören.
Educa, agent novateur.